SWR 1 Arbeitsplatz.
Das neue Jahr ist da und für alle, die nach Mindestlohn bezahlt werden, hat es ganz gut angefangen. 13,90 Euro bekommen Sie jetzt, ein Plus von mehr als einem Euro pro Stunde. In den Branchen, die einen eigenen, tariflich ausgehandelten Mindestlohn zahlen, ist es noch mehr.
15 Euro, das hört sich viel an für jemanden, der nichts gelernt hat, vielleicht auch nicht die deutsche Sprache mächtig ist, aber die müssen auch Miete zahlen, ja? Da langt uns das Geld einfach nicht.
Sagt diese langjährige Mindestlohnempfängerin und Betriebsrätin. Von Arbeitgeberseite hört man oft anderes. Die Lohnkosten seien sowieso zu hoch, der höhere Mindestlohn komme zu einem ganz schlechten Zeitpunkt, so in etwa. Ist das der übliche Reflex der Wirtschaftsverbände oder haben Sie auch recht? Müsste die Politik nicht erstmal andere Reformen umsetzen, Bürokratie abbauen zum Beispiel? Um diese Frage geht's jetzt zuerst in der neuen Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer. Rund 6,5 Millionen Beschäftigte profitieren bundesweit vom höheren Mindestlohn. In Baden-Württemberg sind es laut Statistikamt mehr als 800.000, in Rheinland-Pfalz mehr als 300.000. Viele von ihnen sind Frauen und arbeiten in der Gastronomie oder im Handel. Und, wie anfangs erwähnt, für einige Branchen gelten eigene, tariflich festgelegte Mindestlöhne. Zum Beispiel in der Gebäudereinigungsbranche ist das so. Dort hat sich Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer für uns umgehört.
Sabine Hammann ist gelernte Glas- und Gebäudereinigerin in Ludwigshafen. Seit über 35 Jahren ist sie im Einsatz, reinigt Büros, putzt Fenster und säubert Fassaden. Seit fast 20 Jahren profitiert sie von einem allgemeinverbindlichen Branchenmindestlohn, lange bevor der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde.
Bei uns in der Branche, da wird halt viel Missbrauch getrieben und das fand ich schon eine gute Sache.
Sabine Hammann freut sich über die Erhöhung des Branchenmindestlohns bei den Gebäudereinigern. Für die Betriebsräte noch ein Schutz für Ungelernte vor Ausbeutung und ein notwendiger Ausgleich für die gestiegenen Lebenshaltungskosten.
Gerade in der Lohngruppe 1 steigt er auf 15 Euro. Das hört sich viel an für jemanden, der nichts gelernt hat, vielleicht auch nicht die deutsche Sprache mächtig ist, aber die müssen auch Miete zahlen. Ja? Da langt uns das Geld einfach nicht.
Obwohl der Mindestlohn für gelernte Gebäude- und Glasreiniger jetzt auf 18,40 Euro die Stunde steigt. Damit bekommen die Beschäftigten in der Branche deutlich mehr als diejenigen, die nach dem allgemeinen Mindestlohn bezahlt werden, der auf 13,90 Euro angehoben wird. Für viele Arbeitgeber Grund zum Klagen, nicht so für Helene Steiber, Obermeisterin der Gebäudereinigerinnung Rheinhessen-Pfalz. Sie führt ein mittelständisches Reinigungsunternehmen in Ludwigshafen und kann mit der Erhöhung gut leben.
Die Gebäudereinigerbranche zahlt schon immer einen allgemeinverbindlichen Branchenmindestlohn, der auch in seiner ganzen Geschichte schon immer über dem des gesetzlichen Mindestlohns lag, weil wir gute Arbeitskräfte finden möchten und uns natürlich auch abgrenzen wollen am Arbeitsmarkt.
Der Unterschied, der gesetzliche Mindestlohn wird von der staatlich eingesetzten Mindestlohnkommission festgelegt. Die Branchenmindestlöhne dagegen von den Tarifpartnern einer Branche, also von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und diese Branchenmindestlöhne sind dann allgemein verbindlich. Alle Betriebe der Branche müssen den Mindestlohn zahlen, auch wenn sie nicht tarifgebunden sind. Den ersten Branchenmindesttariflohn gab es schon in den 1990er Jahren in der Baubranche. Eine wichtige Errungenschaft, meint Malte Pentsch von der IG BAU.
Natürlich tun sich die Arbeitgeber schwer damit, bessere Mindestlöhne für ihre Branchen einzugehen, wenn es doch schon den gesetzlichen Mindestlohn gibt. Keine Frage. Das wird uns auch regelmäßig bei Tarifverhandlungen vorgehalten. Das ist etwas, wo wir dann aber Durchsetzungsfähigkeit zeigen müssen, um die Arbeitgeber dann dazu zu bringen, einzusehen, dass es einfach für ihre Beschäftigten und auch für die Sicherheit in der Branche notwendig ist, da zu wissen, so kann ich mich am Markt anbieten und so muss der Mitbewerber sich auch anbieten.
Damit Firmen, die sich an die Tarifverträge halten, nicht durch Dumpinglöhne der schwarzen Schafe einer Branche in Bedrängnis geraten. Ein Mindestlohn hat also Vorteile für Beschäftigte und Betriebe. Er kann Unternehmen durch steigende Kosten aber auch in Bedrängnis bringen, denn auch Branchen mit eigenen Mindestlöhnen müssen nachziehen, wenn der Staat die allgemeinen Mindestlöhne erhöht, um den Abstand zu halten. Ein Problem aus Sicht von Reinigungsunternehmerin Helene Steiber.
Es wäre einfach nett, wenn wir unsere Tarife entwickeln könnten anhand der Nachfrage, die wir haben und in Verhandlungen mit unseren Partnern und nicht gezwungen sind aufgrund von gesetzlichen Entscheidungen.
Schon klar. Geht es um höhere Kosten, beschweren sich Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände oft aus Prinzip. Klar ist aber auch, wir stecken in einer wirklich zähen Wirtschaftskrise. Die Wachstumszahlen sind klein, die Zahl der geplanten Entlassungen dafür hoch. Darum haben wir nachgefragt bei Sebastian Link vom IFO-Institut, wie sehr der höhere Mindestlohn die Unternehmen tatsächlich belastet. Herr Link, da müssen wir doch zumindest nach Branchen unterscheiden, oder?
Das ist absolut richtig. Also in Teilen der Industrie, also des verarbeitenden Gewerbes, sieht es schlecht aus. Aber auch im Handel sind die Zahlen nicht so, dass hier viel Spielräume sind für weitere Lohnerhöhungen, ohne dass diese dann an irgendeiner anderen Stelle negative Auswirkungen haben können. Es ist so, beim Mindestlohn werden die Lohnkosten erhöht. Und diese Kostensteigerung muss irgendwo absorbiert werden. Wenn die Wirtschaftslage gut ist, wenn das Geschäft brummt und läuft und die Nachfrage da ist, dann lässt sich das relativ einfach auf die Konsumenten in Form von höheren Preisen übertragen. Mhm. Wenn ich diese höheren Preise überwälzen kann auf meine Konsumenten, dann passiert dem Unternehmen erstmal relativ wenig. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich das in die Gewinne schieben, also einfach weniger Profite machen als Unternehmen. Da kommt dann oft das Jammern her, das Sie schon angesprochen haben. Allerdings sind die Margen häufig gerade schon dünn, so dass da nicht mehr viel Spielraum ist und man da halt dann schon in gefährliche Dimensionen kommt. Und das nächste ist dann, Kosten irgendwo an anderen Stellen einzusparen, an Qualifizierungsmaßnahmen zu sparen, an Investitionen zu sparen. Auch das ist jetzt nicht so das Allerschönste, was die Zukunftsfähigkeit dieser Branchen angeht in der mittleren Frist. Mhm. Oder halt eben bei den Beschäftigten zu sparen. Zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Preise vielleicht leicht erhöht durch den Mindestlohn. Dadurch habe ich jetzt auch ein bisschen weniger Nachfrage. Dafür brauche ich dann nachher vielleicht weniger Beschäftigte. Und deshalb entlasse ich vielleicht keine weiteren Personen. Es ist ja nicht so, dass wir ja viele Entlassungen erwarten und sehen, sondern eher, dass weniger neue Jobs besetzt werden oder nachbesetzt werden und dadurch halt dann die Zahl der Beschäftigten in den stärker betroffenen Betrieben und Branchen nicht so steigt, wie es vielleicht in einem anderen Fall sein könnte.
Ein häufiges Argument ist ja auch, wenn der Mindestlohn steigt, dann müssen alle Löhne steigen, damit der Lohnabstand zwischen geringen und besser Bezahlten gewahrt bleibt. Warum muss das eigentlich so sein? Können wir nicht mal andersrum argumentieren? Den Abstand bewusst verkleinern, Topgehälter, also die absoluten Topgehälter, vielleicht sogar etwas kürzen, dann steigen die Lohnkosten insgesamt nicht, ich muss keine Preise erhöhen und ich kann Fachkräfte damit locken, schaut mal her, bei uns herrscht echte Lohngerechtigkeit. Wäre doch auch mal was.
Ich weiß nicht, ob alle Fachkräfte diesen Altruismus heranziehen, vor allem wenn deren Haarschnitt ums Eck beim Friseur teurer wird und ihr eigener Lohn allerdings weniger stark steigt, dann haben sie halt auch ein Problem. Oder freuen die sich zumindest nicht. Deshalb ist dieses Lohnabstandsgebot schon in gewisser Weise da. Es ist natürlich nicht so, dass es ein eisernes Gesetz ist. Allerdings muss natürlich schon ein gewisser Anreiz da sein, sich jetzt besser zu qualifizieren und in höheren Lohnsegmenten nachher mittelfristig landen zu wollen. Aha. Sonst würde ja jeder, der direkt aus der Schule kommt, einfach einen Minijob irgendwo annehmen und nicht in seine eigene Bildung investieren. Mittelfristig, wenn es über einige Jahre so geht, dann hat das auch seine negativen Seiten.
Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es doch eine signifikante Gruppe gibt, die einfach ihr Leben lang eher für Mindestlohn arbeiten und nicht groß aufsteigen, dann ist es doch auch für die wichtig, ein gutes Auskommen zu haben und vor allem später nicht in die Altersarmut automatisch zu kippen. Also führt ein guter Mindestlohn nicht tatsächlich zu weniger Armut und vor allem dann auch perspektivisch zu weniger Altersarmut?
Jeder nach Steuern und Abgaben zusätzlich verdiente Euro in meinem Erwerbsleben hilft mir, aktuell nicht arm zu sein und auch im Alter nicht arm zu sein. Allerdings zählt dann schon auch, was letzten Endes unterm Strich herauskommt. Denn da ist wesentlich entscheidender, dass wir in Deutschland ein Steuer- und Sozialabgabensystem haben, das mir sehr, sehr viel wieder abzieht, wenn ich denn zusätzlich verdiene. Es betrifft auch diejenigen, die jetzt, sag ich mal, in einer Teilzeit sind und deutlich mehr als einen Minijob verdienen, allerdings weiterhin im unteren Monatseinkommensbereich sind. Und denen wird sehr, sehr viel weggenommen von diesen zusätzlichen Euros, die sie brutto verdienen. Und ich rutsche in den Bereich höhere Sozialabgaben. Ich bekomme eventuell Wohngeld gekürzt und andere Dinge, da diese ganzen Systeme nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Und es führt dann dazu, dass ich vielleicht gar nicht unbedingt viel mehr arbeiten möchte, obwohl ich jetzt pro Stunde mehr verdiene. Und hier wäre eher hilfreich, wenn man an das Steuer- und Sozialabgabensystem heranginge, als jetzt am Mindestlohn zu drehen. Es ist einfacher, am Mindestlohn zu drehen. Also politisch gesehen ist es einfacher. Ich muss nicht ein gesamtes System umbauen. Ich setze einfach die Steuern hoch. Aber wenn ich es schaffen würde, diese Transferentzugsraten herunterzubekommen, also das, was mir für jeden zusätzlich verdienten Euro im Niedriglohnbereich abgezogen wird, dann würde ich es schaffen, Anreize zu schaffen für zusätzliche Arbeitsaufnahme, für eine Ausweitung von Arbeitsstunden, was dann zum höheren Monatseinkommen führt und dann halt auch zu höheren Einzahlungen in die Rente, in die Sozialsysteme. Das wäre, was die Armutsbekämpfung angeht, wahrscheinlich der stärkere Hebel.
Zusammengefasst, nicht den Mindestlohn reformieren, sondern das Steuersystem reformieren. Und dann habe ich auch den effektiveren Anreiz, weil darauf wollte ich auch noch kommen. Wir haben ja immer wieder diese Bürgergelddebatte gehabt.
Ja,
Arbeit muss sich stärker lohnen.
Ja.
Und ich hätte jetzt gedacht, dass ein besserer Mindestlohn, wenn man das jetzt mal als Einstiegsgehalt für eher schwer vermittelbare, weil ungelernte Arbeitskräfte sieht, dass das doch ein Anreiz ist zu arbeiten und das Bürgergeld zu verlassen.
Ja, richtig.
Oder das, wie heißt das jetzt, die Grundsicherung, wie es jetzt heißt.
Ja, die Grundsicherung verlassen. Aber dann lohnt es sich für mich erstmal, einen Minijob anzufangen. Das hilft schon mal. Aber dann kommt diese harte Grenze. Ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass ich darüber hinauskomme, dass ich Anreize schaffe, hier mehr zu arbeiten. Hier würde es sich viel stärker lohnen, also um Armut zu vermeiden, in Qualifizierungsmaßnahmen, in Weiterbildung zu investieren, um diese Arbeitskräfte produktiver zu machen, in Jobs zu bekommen, wo die Verdienste ohnehin schon höher sind, wo die gar nicht einen Mindestlohn verdienen, wo sie unabhängig vom Mindestlohn sind. Was auch den netten Nebeneffekt hätte, dass sich Fachkräftemangel in Teilen des Handwerkes, also wenn wir jetzt einfach mal an Sanitärheizungsberufe denken, an Pflege, an Teilen der Bauindustrie. Ja, wir wollen jetzt ein riesiges Infrastruktursondervermögen auf die Schiene, auf die Straße bringen. Wenn ich es schaffe, die Personen, die sonst im Mindestlohn sind, häufig Ungelernte, weiterzubilden, dazu zu bekommen, in diesen Berufen arbeiten zu können, dann ist den Personen und auch der deutschen Volkswirtschaft wahrscheinlich stärker geholfen, als für Tätigkeiten von ungelernten Personen die Löhne zu erhöhen.
Empfiehlt Ökonom Sebastian Link vom IFO-Institut. So unterschiedlich die Sicht auf Löhne, je nachdem, ob man sie zahlt oder bekommt, so unterschiedlich ist sie auch auf Preise, je nachdem, ob man sie zahlt oder bekommt. Zum Beispiel Butter ist zurzeit verhältnismäßig günstig, freut uns Verbraucher, aber belastet die Milchbauern, die zurzeit kaum mehr für ihren Liter Milch bekommen, als er in der Erzeugung kostet. Das wollen sie beim anstehenden Landwirtschaftsdialog dem zuständigen Minister in Baden-Württemberg, Peter Haug, vorrechnen. Viele reden auch vom Buttergipfel in Stuttgart. Mein Kollege Florian Dötsch hat sich unter anderem auf einem betroffenen Hof im Kreis Heidenheim umgehört.
99 Cent für 250 Gramm Butter, so günstig wie lange nicht mehr. Doch was die Kunden freut, bereitet den Erzeugern Sorgen. So auch Landwirt Hans-Jürgen Stengle aus Gerstetten. Der Milchwirt hält rund 200 Kühe und bekommt aktuell 46 Cent pro Liter Milch. Die Produktionskosten liegen bei 44 Cent.
Der Rohmilchpreis ist niedrig, wir sind noch mit den Produktionskosten noch kurz darunter. Wenn er weiterhin fällt, dann geht das alles an unserem Gewinn weg. Unsere Arbeit ist nicht mehr entlohnt. Die Pachtansätze für unsere Fläche natürlich nicht mehr. Und ja, dann wird es schwierig.
Die Preise für die Milch legt er nicht selbst fest, sondern die Molkereien. Und die orientieren sich am Weltmarktpreis, der seit einigen Monaten niedrig ist, erklärt Agrarökonom Sebastian Hess von der Uni Hohenheim.
Die Rohmilch ist gerade günstig, weil wir deutlich mehr Rohmilchaufkommen in den vergangenen Monaten hatten als in den Jahren davor. Und die Gründe dafür sind günstiges Klima, besseres Futter durch die Witterung bedingt.
Der Ökonom betont aber auch, in den vergangenen zwei Jahren haben die Landwirte durch höhere Rohmilchpreise auch besser verdient. Aktuell sieht es umgekehrt aus und das ermöglicht entsprechend niedrige Verkaufspreise. Wenn es mehr Rohmilch gibt, wird die Verhandlungsposition der Supermarktketten stärker. Auch Hans-Jürgen Stengle sieht die aktuelle Situation zweigeteilt.
Einerseits ist momentan gerade so viel Menge am Markt, so viel Milchmenge. Das ist klar, wenn die Nachfrage oder Angebot und Nachfrage nicht zusammenpasst, dann geht der Preis runter. Wobei ich sagen muss, auf 99 Cent hätte es man müsste nicht reduzieren, da wäre irgendwo bei 1,29, hätte man können auch eine Grenze ziehen.
Die Discounter selbst verweisen ebenfalls auf den Markt, so zum Beispiel Lidl Deutschland, die ihre Preissenkung als Maßnahme sehen, um den Mengenstau an Milch aufzulösen. Aldi Süd schreibt uns, dass man, wo immer möglich, auf deutsche Ware setzt und viele Produkte aus der heimischen Landwirtschaft führt. Es könnten noch schwierige Monate für die Milchwirte in Baden-Württemberg werden, wenn der Milchpreis weiter sinkt. Viel machen kann auch Hans-Jürgen Stengle zurzeit nicht.
Ja, das Problem ist, dass Betriebe meiner Größe schon sehr effizient arbeiten. Und da sind sehr wenige Stellschrauben, wo wir noch drehen können auf der Kostenseite. Ja, wir können versuchen, ein bisschen mehr Leistung noch zu erzielen, aber wie gesagt, das ist sehr schwierig.
Zwar kommt er aus 2 Jahren mit hohen Milchpreisen und diese Einnahmen von damals könnten für die Zukunft überlebenswichtig sein.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Wir stecken mittendrin in der Erkältungssaison. Millionen Menschen sind, wie üblich um diese Jahreszeit, atemwegskrank. Und so zuverlässig wie die Grippewelle kommt die Diskussion über Attestpflichten, Karenztage oder die telefonische Krankschreibung immer wieder. Vor allem Arbeitgeber sehen hier Änderungsbedarf, zumindest wenn sie den Eindruck haben, ausgenutzt zu werden. Wie Hans-Jürgen aus Sindelfingen, er hat einen kleinen Betrieb und einen Mitarbeiter, der, so schreibt er uns, ungewöhnlich oft krank sei, häufig montags und auch gerne mal an Brückentagen. Immer mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt, ein komisches Gefühl habe ich trotzdem. Habe ich als Arbeitgeber irgendeine Chance zu klären, ob der Mitarbeiter die Lohnfortzahlung ausnutzt, um bezahlt blau zu machen? Hier die Antwort von Arbeitsrechtlerin Julia Englert.
Sie können den medizinischen Dienst der Krankenkassen einschalten. Der überprüft dann, ob Ihr Mitarbeiter wirklich krank ist bzw. war. Bei einzelnen Tagen Krankheit wird dies allerdings schwer sein. Sollte Ihr Arbeitnehmer mit dieser Methode mehr als 6 Wochen im Jahr krank sein, können Sie auch überlegen, ob Sie eine personenbedingte Kündigung aussprechen wollen. Und wenn Sie maximal 10 Personen beschäftigen, dann können Sie den Mitarbeiter sowieso auch ohne Begründung kündigen.
Hoffen wir, dass dieses letzte Mittel nicht nötig sein wird. In diesem Sinne, werdet bzw. bleibt gesund. Wenn ihr doch krank im Bett liegt, habt ihr zumindest mehr Zeit für Podcasts wie SWR 1 Arbeitsplatz zu allem, was im Job bewegt. Ich bin Laura Koppenhöfer und freue mich auf euch beim nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz. SWR